Ja, guten Morgen auch an diesem besonderen Tag. Wenn ich heute nicht überraschend sicherlich über das Thema Taufe spreche, könnte ich mir vorstellen, dass wir so zwei Enden eines Spektrums unter uns haben. Auf der einen sind diejenigen, die sich denken, ja, das weiß ich alles schon. Wenn du zu diesen gehörst, dann freue ich mich darüber, dass du das alles weißt. Aber dann möchte ich dir gern die Frage mitgeben, ob du auch ganz bewusst in dieser Realität, die ich gleich beschreibe, lebst, von der du weißt. Wächst du darin? Freust du dich darüber? Hast du sie ganz bewusst vor Augen? Und dann gibt es vielleicht die andere Seite des Spektrums, die denkt, ich habe keine Ahnung, was der da vorne redet. Dann möchte ich dich ermutigen, dran zu bleiben und dein Herz zu öffnen für das, was Gott dir heute in der Predigt sagen möchte. Und ich werde mein Bestes geben, um ihm da nicht im Weg zu stehen. Zunächst habe ich euch ein Bild mitgebracht aus dem Hamburger Michel. Wir haben dort mit meiner früheren Arbeitsstelle im pädagogischen Bereich mal eine Führung mitgemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann steht im Eingangsbereich, also wo diese beiden Frauen da stehen, ein kleines Taufbecken oder ein Taufstein. Und man kommt also gewissermaßen gar nicht daran vorbei, wenn man durch den Haupteingang weiter in die Kirche hinein möchte. Und die Führerin meinte, das ist Absicht, denn es soll symbolisieren, dass man durch die Taufe hindurch in das Christentum eintritt. Das ist nicht ganz falsch. Die Aussage wäre aber zu ungenau und dann doch nicht korrekt, wenn man die Frage, die davor kommt, weglassen würde. Und die Frage ist, wer soll denn diesen Eintritt erhalten? Was ist mit oder an denen passiert, die diesen Weg in die Taufe hineingehen sollen? Was ist das Besondere an diesem Personenkreis? Und da ist mir natürlich klar, dass diese Frage in der Christenheit sehr unterschiedlich beantwortet wird. Darauf komme ich am Schluss noch zu sprechen. Aber aus meiner Sicht kommen wir bei diesem Thema nicht vorbei an der Frage des Bundes. Das möchte ich heute gerne ein bisschen näher mit euch betrachten. Denn die Taufe, wie wir sie im Neuen Testament in der Form finden, beginnt bei Johannes dem Täufer und dann weitergeführt durch Jesus, seine Jünger und später auch die Gemeinde. Das gab es ja so vorher in der Form noch nicht. Es gab rituelle Waschungen und diese sogenannten Mikwen, also diese Tauchbäder, in denen man das gemacht hat, diese rituelle Waschung. Es war aber völlig neu, dass ein Mensch von einer anderen Person auf das Bekenntnis seines Glaubens hin getauft wurde. Und das heißt, es muss irgendetwas damit zu tun haben, dass Gott jetzt im Neuen Testament bzw. in diesem neuen Bund anders handelt, als er es vorher getan hat. Unsere Bibeln sind ja üblicherweise unterteilt in zwei Hauptteile, das Alte und das Neue Testament. Und das, was wir üblicherweise so mit dem letzten Willen eines Menschen verbringen, also jemand hinterlässt sein Testament, das ist übers lateinische Testamentum uns erhalten geblieben und das ist im Griechischen aber der gleiche Ausdruck wie Bund. Und das ist ein ganz wesentliches Merkmal, wie Gott durch die Geschichte handelt, nämlich durch Bünde. Das sind, ich will es mal so nennen, feste, gültige und unumstößliche Vereinbarungen zwischen zwei Parteien. Und wenn wir die Bibel durchschauen, werden wir feststellen, Gott definiert das Verhältnis zwischen sich und den Menschen und im Speziellen mit seinem Volk nicht einfach so, sondern anhand verschiedener Bündnisse, indem er sagt, diese und jene Abmachung zwischen euch und mir, die gilt. So sieht sie aus, so sind die Bedingungen oder so ist der Inhalt und das steht jetzt fest. Wir alle kennen dieses Phänomen im persönlichen Umfeld, bei der Arbeit oder auch in der Politik, dass das Wort eines Menschen unter Umständen nicht viel zählt. Den einen Tag gilt das, den anderen das. Erst wird eine bestimmte Sache beschlossen oder besprochen und später sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Bei den Grünen beispielsweise steht ja auf dem Wahlplakat ein Mensch, ein Wort. Das ist schön, wenn das tatsächlich zutrifft. Aber Hand aufs Herz, man muss gar nicht so weit schauen. Auch wir persönlich haben sicherlich schon manches Mal etwas zugesagt oder fest vorgehabt und ist dann doch nicht eingehalten. Wie heißt dieser alte Spruch? Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und was Gott angeht, müssen wir uns von der Vorstellung einer irgendwie gearteten Wankelmütigkeit oder Sprunghaftigkeit in seinen Entscheidungen völlig frei machen. Wenn er etwas verspricht, hält er es ein. Wenn er etwas ankündigt, führt er es auch aus. Wenn er etwas zu Protokoll gibt, dann steht die Sache fest. Das bezeugt uns die Bibel und ich hoffe, es ist auch unsere persönliche Erfahrung. Im Psalm 33, Vers 4 heißt es, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und so ist in unserem Predigttext heute davon die Rede, dass Gott ankündigt, etwas zu tun, nicht vielleicht oder möglicherweise, sondern ganz sicher. Und das hat mit diesem neuen Bund zu tun. Letzte Woche waren wir in der FEG in Trittau, meine Familie und ich. Und da habe ich schon gemerkt, das ist nicht so ein Thema, was die Leute irgendwie vom Hocker haut. Aber ich denke, es hat doch ganz praktische Auswirkungen, wie ich das Thema der Taufe und auch andere Themen verstehe und ist somit wert, einmal bedacht zu werden. Wenn ihr die Folie einmal einblenden könntet. Hebräer 8, Vers 10 bis 12. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und sie werden nicht ein jeder sein Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Gucken wir uns das mal etwas genauer an. Der Schreiber des Briefes zitiert aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 31, wo diese neue Abmachung, die Gott schließen wird, mehrere Jahrhunderte vorher angekündigt wird. Also irgendwie wird hier etwas Einschneidendes passieren, was anders ist, als es vorher war. Und wenn man den Zusammenhang im Hebräerbrief betrachtet, dann ist ganz klar, wenn hier von diesem Bund, diesem neuen Bund die Rede ist, dass eine Gegenüberstellung zu dem Bund gemeint ist, den Gott am Berg Sinai durch Mose mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und dieses alte Bündnis fand ja seinen zentralen Ausdruck in der Gabe des Gesetzes. Es sollte der Weg sein zu einem Leben unter dem Segen und Wohlgefallen Gottes. Und zugleich wurde das Volk aber auch auf die Einhaltung dieses Gesetzes verpflichtet, mit realen Konsequenzen, wenn diese Verpflichtung gebrochen wird. Und insofern war dieser alte Mosebund Zuspruch und Anspruch zugleich. Es war nicht nur ein ihr müsst, sondern auch ein es lohnt sich. Es liegt Segen darin. In 3. Mose 18, Vers 5 heißt es, darum sollt ihr meine Satzung und meine Rechtsbestimmung halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Merkt ihr, dass beides drinsteckt? Die deutliche Ansage, was zu tun ist, Satzung und Rechtsbestimmung halten und die Zusage, was dieses Tun für gute Folgen hat, Leben, Leben unter der gütigen Hand Gottes. Das war das Wesen dieses alten Bundes. Kleine Klammerbemerkung an der Stelle. Es ist interessant, einmal darauf zu achten, mit welchem Ohr wir biblische Texte tendenziell eher hören. Als Aufforderung oder als Zuspruch? Wie ist es bei dir? Bist du jemand, der beim Bibellesen eher dazu neigt, immer die Ermahnung und den Anspruch zu hören? Oder jemand, der recht locker und geschmeidig über die Ernsthaftigkeit auch mancher Texte hinweggeht? Nicht selten hat das was mit unserer Biografie, unserer Prägung und auch unserem Charakter zu tun. Also achte doch einmal ganz bewusst darauf, ob der Text wirklich so verstanden werden will, wie er bei dir ankommt. Dass Gott für eine spätere Zeit einen neuen Bund ankündigt, resultiert eigentlich aus einer schlechten Nachricht. Denn ein Vers hier vor unserem Text heißt es, denn sie, also das Volk Israel, sind nicht in meinem Bund geblieben. Und ich kümmere mich nicht um sie, spricht der Herr. Viele von euch wissen, dass das Alte Testament im Großen und Ganzen leider eine Geschichte der Untreue gegenüber diesem Grundgesetz Gottes, der Tora, ist. Es wurde unzählige Male gebrochen oder missachtet. Und das ist zum einen tragisch und bedrückend, und die damaligen Juden mussten die Konsequenzen auch durch ein Gerichtshandeln Gottes dafür tragen. Zum anderen dürfen wir hier aber auch etwas lernen über das Wesen des Alten Bundes. Und zwar, dass es ihm an etwas mangelt. Es gibt etwas, das ihm fehlt. Er war gut und richtig, aber irgendwie noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es sollte noch etwas Besseres kommen. In Vers 7 unseres Kapitels hier heißt es: Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, so wäre kein zweiter nötig geworden. Was ist der alte Mangel? Was ist dieser Mangel? Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Der alte Bund konnte ein Leben im Einklang mit Gott und mit seinen Maßstäben zwar abbilden und fordern, aber nicht zu einer dauerhaften Wirklichkeit im Herzen eines Menschen machen. Der alte Bund konnte abbilden und fordern, das ist richtig und gut vor Gott. Aber er konnte es nicht zu einer Realität in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Handeln machen. Mose hatte den Auftrag zu sagen: Der Herr teilt euch mit, ihr sollt nicht töten. Aber er konnte dem Menschen keine Friedfertigkeit ins Herz geben. Er konnte ihnen sagen: Du sollst nicht stehlen. Aber er konnte ihnen keine Zufriedenheit ins Herz geben mit dem, was ich habe. Er konnte ihnen sagen: Ihr sollt nicht lügen. Aber er konnte ihnen keine wahre Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ins Herz geben. Wer Kinder hat, kann dieses Phänomen sehr gut nachvollziehen. Ich kann meinem Kind vermitteln, was ich für gut und richtig halte, und versuchen, gute Werte bestmöglich vorzuleben. Aber ich kann sie ihnen nicht so innerlich einprägen, dass es für sie etwas ganz Natürliches ist, so zu handeln. Und deswegen sagt Gott jetzt in unserem Text hier: Im neuen Bund passiert Folgendes. Ich übermittle euch meine Gesetze, meine guten Gedanken auf einer anderen, einer tieferen Ebene. Gesetz 2.0 sozusagen. Ich selbst schreibe es euch durch meinen Geist in euren Sinn, also in euer Denken, und ins Herz hinein, in die Mitte eurer Person. Und hatte Gott die Steintafeln der 10 Gebote, also dieses alten Bundes, noch mit eigener Hand äußerlich beschrieben, so wie es der Text sagt, so heißt es über die Gläubigen in Korinth, die ja zu diesem neuen Bund gehören, dass sie ein Brief von Christus sind, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, eingeprägt nicht in Steintafeln, wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Der neue Bund ist also irgendwie etwas Innerliches, Geistliches. Ich empfange die Teilhabe daran nicht durch den Postboten, der kommt und mir das Mitgliedsschreiben zustellt, sondern unsichtbar durch den Heiligen Geist. Und wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dann passiert im Herzen eine Art Überschreibung, wie man das so von Computerdateien kennt. Das heißt, die Information von vorher, der Inhalt von vorher, wird durch eine neue ersetzt. Ich komme gleich darauf, was das heißt. Wir müssen aber zunächst einen Schritt zurückgehen, denn es liegt in der Natur der Sache, dass für eine Überschreibung die alten Informationen, also meine alten Überzeugungen über Gott, mein altes Denken, gelöscht werden müssen. Mit ihnen muss umgegangen werden. Und so gab es schon beim Mosebund diese Symbolik: Erst muss mit dem Alten umgegangen werden, dann könnt ihr das Neue empfangen. Und bevor Gott ihnen am Berg Sinai gewaltig begegnen würde, sollte eine Heiligung stattfinden, also die Einhaltung bestimmter Reinheitsbestimmungen, und sie sollten ihre Kleider waschen. Und damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, schon bei diesem alten Bund: Gott ist so heilig, so besonders und so vollkommen, dass ich nicht einfach so, sondern nur gereinigt von meiner Schuld zu ihm kommen kann. Und auch die Opferbestimmung beispielsweise waren für die Juden so eine immer wiederkehrende Erinnerung an diese Wahrheit. Unsere Schuld hat vor Gott ihren Preis und dieser muss bezahlt werden. Ich hoffe, du stößt dich nicht daran, gerade wenn du das vielleicht zum ersten Mal hörst, sondern bist bereit, darüber offen nachzudenken. Gott meint es gut mit dir, sodass er dir auch ein ehrliches Wort zumutet. Er sagt dir ganz offen an vielen Stellen, du bist in deinen Gedanken, Worten und Taten nicht so anständig und tadellos, wie du meinst. Er sieht tiefer bis in die Bereiche deines Lebens, wo es nicht so aufgeräumt und ordentlich ist. Es ist wie bei einem Mediziner, der zunächst eine unangenehme Diagnose überbringen muss, bevor er dir die Behandlungsmöglichkeiten erläutert. Und wir brauchen Gottes Diagnose über unserem Leben, auch wenn sie zunächst einmal schmerzt und nicht unsere eigene. Er will uns aber nicht bloßstellen, sondern er will uns helfen. Bis vor kurzem bin ich fest davon ausgegangen, dass ich demnächst Brillenträger bin, weil sich meine Sehkraft verschlechtert hat. Und ich hatte mir schon vorgestellt, welches Brillenmodell passen würde und meine Frau gebeten, dass sie doch bitte mitkommt zum Optiker, damit ich da nicht irgendwas Komisches aussuche. Aber die Ärztin meinte, mit meiner Sehkraft ist alles in Ordnung. Es liegt einzig und allein an meinen entzündeten Lidrändern, die ich regelmäßig behandeln muss. Ich habe mich also getäuscht und brauchte die Diagnose von außen, von jemandem, der den Durchblick hat. Und wie viel mehr gilt das für unser Innenleben, für unsere Seele in Bezug auf unseren Gott? Wir brauchen seine Sicht der Dinge. Und so macht Gott jetzt hier deutlich, jetzt kommt wieder die Kurve, bevor ich dich bei mir aufnehme in dieser neuen Bundesgemeinschaft, muss eine Reinigung stattfinden von den Dingen, die in deinem Leben mir gegenüber schiefgelaufen sind. Dann werde ich, wie es hier heißt, deinen Ungerechtigkeiten gegenüber gnädig sein. Wie passiert das? Es passiert durch den einzigartigen und einmaligen Opfertod von Jesus am Kreuz. Es ist nicht getan bei uns mit einer schnellen und einfachen Lösung, sondern wir brauchten einen Erlöser. Also jemand, der uns rechtmäßig und mit Kraft aus unserer alten Lebensweise herausholt. Und die Bibel macht deutlich, alle, die an Jesus als diesen Erlöser glauben, erhalten Vergebung und Frieden mit Gott. Wie lange hält dieser Friede an? Das hängt auch mit unserer Thematik hier zusammen. Ein Monat, ein Jahr, 10 Jahre. Manchmal kann es sich ja so anfühlen, als ob das Ziel, so zu leben, wie es Gott gefällt, wirklich nur so bis zur nächsten Straßenecke anhält, bis wir wieder versagen. Vielleicht hattest du solche Gedanken auch schon mal. Wir hatten doch früher mal dieses Monatslied »Nimmst du mich noch einmal an« von Manfred Siebald. Da beschreibt er ja genau das und sagt, »Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan«, gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenzen jetzt erreicht und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich tat? Wenn wir uns das mal anhand eines Gerätes vorstellen, was passiert also, wenn ich dieses Leben mit Gott falsch bediene, im Glaubensleben nicht so handle, wie es eigentlich richtig wäre? Woher kommt die Garantie, dass nicht das ganze Gerät entsorgt werden muss, sondern eine Reparatur stattfinden kann, wenn ich versage? Und sie kommt, diese Garantie, durch das Wesen des neuen Bundes. Denn dieser ist letztlich nicht auf dem gegründet, was ich tue, sondern was Jesus ein für alle Mal auf Golgatha, auf diesem Hügel außerhalb von Jerusalem, getan hat. Er ist der letzte Garant, dass wir und dass du, Bennys, ein Kind Gottes bist und bleibst. Ich liebe Hebräer 7, Vers 25. Da heißt es, deshalb kann er auch alle, die durch ihn, also durch Jesus, in Gottes Nähe kommen, vollständig retten. Denn er lebt für immer und tritt für sie ein. Was für eine Garantie, herrlich. Darum sagt Gott hier am Schluss in dem Text, und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Weil Jesus bezahlt hat und dafür eintritt. Die Sünden der Gläubigen werden von Gott nie mehr aktiv bedacht und gegen sie verwendet. Dafür garantiert Jesus mit seinem vergossenen Blut. Und jetzt kehren wir zurück zu diesem Schreibprozess Gottes. Durch den Glauben an Jesus findet diese Überschreibung statt. Mit dem Alten ist umgegangen. Jetzt kann Neues kommen. Mein Herz, das mit allem möglichen Unrat beschrieben war, wird gereinigt und Gott schreibt seine segensreichen Gebote und Gedanken hinein. Was heißt das? Geht es um ein Programm, durch das ich jetzt alle gut 600 Einzelgebote auswendig kann? Oder zumindest die 10 Gebote, das wäre ja schon mal was. Nein, Gott kommt vom Ende her, worauf das ganze Gesetz hinausläuft, und zwar die Liebe. Durch den Heiligen Geist gießt er uns seine vollkommene Liebe ins Herz aus und damit das Ziel seines Gesetzes, seiner guten Gedanken. Und schon im Alten Bund gab es die Aufforderung an das Volk, dass Gottes Wort nicht nur etwas Äußerliches, sondern im Herzen sein soll. Das war damals auch schon der Anspruch. Aber erst der neue Bund brachte diese Aufforderung, mein Gesetz, meine Gebote sollen in euch sein, wirklich zur Erfüllung. Und durch den Glauben erhalte ich den Geist Gottes, der mir die Liebe Gottes tief implantiert. Damit ist mehr als positive Gefühle gemeint. Wenn wir das Stichwort Liebe hören, haben wir ja so eine romantische Vorstellung davon. Das kann auch damit einhergehen. Es ist mehr die ungeteilte Loyalität und Hingabe an Gott. Ich gehöre zu ihm, er ist mein Ein und Alles. Und die ungeteilte Liebe zu dem, was er liebt. Gerechtigkeit, Güte, Treue, Wahrheit, Reinheit, Demut, Bescheidenheit, Heiligkeit, Barmherzigkeit, Hoffnung und vieles mehr. Das pflanzt Gott durch seinen Geist in diesem neuen Bund mit mir ein, diese Hingabe an ihn und zu dem, was er liebt. Und dann ist es zum anderen die Liebe zum Nächsten, zum Bruder oder zur Schwester, die in dieser Bundesgemeinschaft, also in seiner Gemeinde, links und rechts Schulter an Schulter mit mir unterwegs sind. Und deshalb kann es hier ohne Übertreibung in der Mitte heißen, alle, die diese Veränderung erlebt haben, müssen sich nicht mehr gegenseitig aufrufen, Gott zu erkennen, sondern jeder, vom Kleinen bis zum Großen, wird ihn kennen. Das bedeutet nicht, dass sie allwissend sind und Gott völlig durchschauen, sondern dass sie zu Gott in einer persönlichen Beziehung stehen. Wie geht das? Sie kommen und haben Gemeinschaft mit ihm durch Jesus. Sie nahen sich dem lebendigen Gott durch seinen Sohn. Das ist das Entscheidende. Das ist der Weg, wie sie Gott kennen. Solche Menschen singen dann, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. In Johannes 10, da spricht Jesus ja über sich als Hirte und beschreibt, wie das Verhältnis dieses Hirten zu seinen Schafen ist. Da heißt es, diesem Hirten öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Das ist dieses Wunder der Menschen, die das erlebt haben. Sie kennen ihren Hirten. Bei meiner eigenen Taufe beispielsweise konnte ich vieles noch nicht gut in Worte fassen oder habe auch vieles nicht verstanden. Aber tief im Inneren wusste ich eines. Mein Hirte, Jesus, mein Retter, hat mich gerufen und ich will ihm folgen. Ich gehöre zu ihm. Und im Alten Testament, deswegen ist es jetzt diese Gegenüberstellung hier, gab es dieses persönliche Kennen noch nicht für das Volk als Gesamtes, sondern es waren einzelne Personen, Familien oder Gruppen, die auf diesen Ruf Gottes gehört haben, die also diese Schafsmentalität hatten. Hebräer 11 listet sie ja beispielhaft auf. Aber schon bei diesen Menschen damals konnte man sehen, dass bei ihnen die Ansprache Gottes früher oder später auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Noah, bau eine Arche zur Rettung deiner Familie. Alles klar, ich leg los. Abraham, verlass deine Heimat. Okay, Herr, auf dein Wort hin mache ich mich auf den Weg. Gideon, du sollst dein Volk von den Midianitern befreien. Bei ihm hat es einen Moment länger gedauert. Ich brauche erst noch ein paar Zeichen, ich brauche ein bisschen Bestätigung. Aber dann mache ich's. Mose, du sollst mein Volk aus der Sklaverei führen. Herr, ich habe Bedenken, ich kann nicht gut reden. Aber wenn du mir beistehst, bin ich dabei. Und der neue Bund vereint jetzt diese jüdischen Schafe und die Schafe aus anderen Völkern unter einem Hirten, Jesus Christus. Johannes 10, Vers 16, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Und für all jene Schafe ist Gott nicht nur irgendein Gott, sondern wie das hier heißt, er ist ihr Gott und sie sind sein Volk. In einer Andacht, die kürzlich in der Idee erschien, heißt es, ein einzelner Mensch ist noch keine Gemeinde. In dieser Gemeinschaft wird die Sehnsucht zur Erfahrung, bekommen die Fragen Antworten, wird Jesus im eigenen Leben greifbar. Das geht nur in diesem Plural, sein Volk, seine Gemeinde, unser Gott. Und die Taufe soll ein äußerer Ausdruck dafür sein, dass ein Mensch Gottes Barmherzigkeit, seine Vergebung durch den Glauben an das Evangelium, also die Botschaft von Jesus, erfahren hat. Und dieses Eingreifen Gottes möchtest du, Bernice, öffentlich bekennen und symbolisch dein altes Leben in den Tod geben und auferstehen zu einem neuen Leben zur Ehre Gottes. Und solche Menschen sollten aus meiner Sicht dieses Familienzeichen des neuen Bundes, die Taufe, empfangen und sich so möglichst auch ganz bewusst hinzufügen lassen zu einer Ortsgemeinde. Die Frage kommt bei dir noch zu einem späteren Zeitpunkt dann. Mir ist natürlich klar, dass es eine jahrhundertelange kindertäuferische Tradition gibt, wo das anders gesehen wird. Damit muss man als Gemeinde umgehen und tragfähige Lösungen finden. Aber ich fand einen Kommentar hilfreich von Theo Lehmann. Er war ja früher Pfarrer in Chemnitz, Jugendevangelist und Autor. Und er hat sinngemäß gesagt, eine Kirche, die Babys tauft, verpflichtet sich zur innerkirchlichen Mission. Also mit aller Kraft in das Ziel zu investieren, dass bei diesen Getauften später einmal das zusammenkommt, was zusammengehört, nämlich Glaube und Taufe. Das, hoffe ich, sollte doch das gemeinsame Ziel aller Kirchen sein, dass Glaube und Taufe zusammenkommen. Sie bilden eine Einheit. Zum Schluss noch eine kleine Begebenheit. Die Arche-Gemeinde in Hamburg hat ja schon viele Jahre so eine Fernseharbeit, in der die Gottesdienste, die Predigten und so weiter übertragen werden. Und unser Studienleiter Titus Vogt, der hat dort eine Zeit lang im Telefondienst mitgearbeitet, wo Zuschauer anrufen können und Fragen loswerden können oder ihre Gedanken mitteilen können. Und eines Tages rief ein Mann an, der beschrieb, dass er durch diese Sendung zum Glauben an Jesus gekommen ist. Er ist Christ geworden. Und er hat verstanden, dass er sich dann auch irgendwie taufen lassen sollte. Er hat aber wusste nicht, wo er das machen lassen soll oder ob es in der Gegend eine Gemeinde gibt, die sowas durchführt. Und dann hat er sich in einem Taufgottesdienst der Arche herausgeschrieben, was die immer für eine Taufformel verwenden, ist zur nächsten Schwimmhalle gefahren und hat den Bademeister dort gebeten, ob er das bitte einmal vorliest und ihn dann untertaucht. Und jetzt war natürlich die Frage, können Sie mir sagen, ob das eine gültige Taufe ist? Und da haben sie erstmal ein bisschen gegrübelt. Würde die Taufe am Glauben der Person hängen, die tauft, wäre das nicht der Fall. Das tut sie aber nicht. Es geht darum, dass Gott an der Person, die getauft wird, gehandelt hat und diese Person das öffentlich bekennt. Und zweitens, die Taufe fand zwar in einem ungewöhnlichen, aber nichtsdestotrotz öffentlichen Rahmen statt, und war inhaltlich so gemeint, wie die Christenheit es schon immer verstanden hat. Anders als bei den Zeugen Jehovas beispielsweise, wo auch auf den Namen Jesu getauft wird, aber damit ist etwas anderes gemeint. Der Rahmen ist also nicht das Entscheidende, sondern dass jemand persönlich durch diese offene Tür zu Gott hindurchgegangen ist, durch den Glauben an Jesus. Ich glaube, er hat sich in der Gemeinde aber dann nochmal taufen lassen, damit alle sich mitfreunden. In einem Lied, was wir vor 2 Wochen gesungen haben, heißt es, Vater, ich will dir danken, weil deine Tür noch offen steht, weil deine Liebe über Schranken und über meine Grenzen geht. Die Tür zum himmlischen Vater steht noch offen. Er lädt dich ein, ihm durch Jesus zu begegnen. Tu das doch heute ganz bewusst. Kehre zu ihm und folge ihm nach. Bedenke den Schritt der Taufe, um das öffentlich zu machen. Und wenn du das schon getan hast, freu dich doch daran, dass du bei ihm nicht auf verschlossene Türen gestoßen bist, sondern dass er dich durch diesen neuen Bund in seine Herde aufgenommen hat und dass du zu seinem Volk gehören darfst. Was für ein Privileg. Amen.